Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe von BlackFM, unserem Podcast, das aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Diesmal dreht sich alles um ein besonders aktuelles Thema. Wir sind im November dieses Jahres 2021 und der von uns in den letzten Monaten zu Recht gelobte SK Sturm scheint in seiner ersten echten Krise der jüngeren Zeit angekommen zu sein. Vor 3 Wochen haben wir das sturmtypische Drama noch ein bisschen vermisst. Vor 2 Wochen hätte man noch vermuten können, dass die zuletzt nicht ganz so berauschenden sportlichen Ergebnisse für die ersten schweren Wasser des schwarz-weißen Dampfers sorgen würden. Dem ist aber nicht so. Vielmehr hat ein Punkt in San Sebastian eher für neuen Fahrtwind gesorgt, um in diesem maritimen Bild zu bleiben. Leider ist jetzt dank Corona an Bord aber totale Flaute oder besser gesagt sogar strammer Gegenwind angesagt. Und genau das wollen wir heute diskutieren. Wir ist in diesem Fall, wie euch schon aufgefallen sein wird, wieder die dezimierte BlackFM-Besatzung. Bei uns ist aber nicht das große C, sondern das Grazer Kulturleben trotz 2G oder 2G Plus oder wer weiß das momentan schon, schuld daran, dass wir unseren prominenten Ausfall Michael Belitz noch immer beklagen müssen. Lieber Mike, come back soon. Dafür haben wir aber einen Gast angeheuert, der sich in den letzten Tagen intensiv mit der Causa Sturm Graz Cluster beschäftigt hat. Und wir begrüßen an dieser Stelle 90minuten.at Chefredakteur Michael Fierler recht herzlich bei seiner BlackFM Premiere. Hallo Michael.
Ja, hallo. Danke für die Einladung. Ich finde, die 45. Ausgabe ist eine super Zahl für eine Premiere. Ja, danke.
Eine super Einstiegsfolge. Sehr gut. Und gleich mit einem völlig unbrisanten Thema. Ne? Man könnte sich den Einstieg auch leichter machen. Und wie immer und wie gewohnt schlecht gelaunt, auch heute wieder dabei, der Vorstadt-Fußballschreiber aus dem 12. Wiener Gemeindebezirk, Autor von 111 Gründe, den SK Sturm zu lieben und Kolumnist bei dem Medium, bei dem unser heutiger Gast der Chef ist. Ihr seht also, die Medienwelt in Österreich ist nicht riesig. Servus, Jürgen Bucher.
Ja, hallo, wir werden uns sehr bemühen, den Chef nicht zu verkretzen.
Ja, hoffentlich. Ja, und ich freue mich, diesen vielsagenden und nahezu epischen Satz jetzt schon zum zweiten Mal in Serie von mir geben zu dürfen. Und auch ich bin heute wieder Frank Wonisch. Es liegt eine ereignisreiche Woche hinter dem SK Sturm und deshalb würde ich sagen, wir legen gleich los. BlackFM. Bevor es richtig losgeht, wie immer die beliebte Rubrik Shoutouts. Jürgen, wärst du so lieb, ein Loblied auf den SK Sturm 2 Vulgo die Amateure anzustimmen, weil 13:0 gegen Stadl Paura ist kein sprichwörtlicher Lercherlschaß, oder?
Nein, obwohl es da mit abgeschlagen 5 Punkten Tabellenletzte ist, ist 13:0 natürlich schon ein außergewöhnliches Ereignis. Aber nicht nur das, die Hösele-Mannschaft ist seit 7 Spielen ungeschlagen, wenn man angeschaut in der Regionalliga Mitte und führt so demzufolge zu Recht die Tabelle an, Punkte gleich mit dem Deutsch-Landsberger Sportclub, der welchen Sponsor hat, habe ich bei der Recherche entdeckt, Wonisch-Installationen. Das ist natürlich sehr, sehr großartig, ein großartiges Finding. Jedenfalls zur Hälfte der Regionalliga Mitte, Sturm Graz 2, heißt ja nicht mehr Amateure, heißt der Sturm Graz 2 jetzt, an der Tabellenspitze und das ist aller Ehren wert. Wenn es so weitergeht, gibt es in Liga 2 ein Derby nächstes Jahr. Spiele stattfinden wegen irgendeinem Virus, aber gehen wir jetzt einmal davon aus, dass es so sein könnte.
Genau.
Jedenfalls Shoutout an die Sturm Graz 2 heute.
Super, fein. Gut, aber jetzt zu dem Thema, das ein bisschen weniger nett und sympathisch rüberkommt und uns ein bisschen weniger zu einem Shoutout anregt. Aber ich sehe gerade, der Michael möchte an dieser Stelle gleich was einwerfen, bitte.
Ja, ich hoffe nur, also ich bin ehrlich gesagt natürlich jetzt nicht so, verfolge Sturm Graz 2 nicht so wie ihr natürlich, aber ich hoffe natürlich nicht, dass uns hier ein nächstes Thema blüht, was jetzt dann weniger mit Sturm zu tun hat, sondern ein 13:0 ist natürlich per se schon mal sehr verdächtig. Das ist vielleicht dann ein anderes Thema mal für spätere Recherchen.
Wenn man die bisherigen Spiele von Stadl Paura in dieser Liga anschaut, ist es nicht so außergewöhnlich, dass die viel Trimmer kriegen, weil die werden ziemlich abgeschossen dort überall. Also dürfte eher am Kader liegen, nicht am Wettbüro.
Okay, gut, dann legen wir jetzt den Mantel des Schweigens über Stadlbaucher und widmen unsere Aufmerksamkeit dem Thema der Sondersendung heute. Kleine Einleitung. Lieber Michael, lieber Jürgen, ihr habt euch ja in den letzten Tagen intensiv mit unserem heutigen Thema beschäftigt. Wärt ihr zwei bitte gemeinsam so nett und würdet ihr ein kompaktes Wrap-up der Geschehnisse machen für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendwer Black FM hört und in den letzten Tagen nicht mitbekommen hat, was passiert ist. Vielleicht fangt ihr mit dem Fall Yusuf G. an. Bei Netflix dauert so ein Previously On-Trailer meistens eine Minute. Ihr würdet von mir ungefähr 3 für diese Zusammenfassung kriegen. Vielleicht fängt der Michael an und der Jürgen ergänzt ein bisschen. Und geht schon los.
Ja, es ist rund um das Europa League-Spiel das erste Mal die Info zu mir vorgedrungen, dass doch hier beim SK Sturm bezüglich Corona und Cluster, der dann entstanden ist in weiterer Folge, das durchaus zusammenhängen kann oder soll mit einer relativ niedrigen Impfquote. Diesem Hinweis bin ich dann nachgegangen und habe dann auch gleich natürlich mit unserem Sturm-Insider und Intimus Jürgen Bucher Kontakt aufgenommen und wir haben uns dann kurz abgesprochen und einmal unsere Recherchefinger quasi ausgerollt über die Steiermark und darüber hinaus. Ja, und da hat sich dann relativ schnell mal ein Bild ergeben, dass mal im Raum steht, dass die Impfquote relativ niedrig ist. Parallel dazu war ja 2-3 Wochen davor eine Aussendung der Bundesliga, wo man relativ stolz war, doch eine Impfquote über alle Clubs hinweg zu haben. Also nur was die Spieler betrifft, die über dem Österreich-Schnitt liegt. Die dritte Komponente war, dass der SK Rapid auch ungefähr zeitgleich da bekannt gegeben hat, 100% geimpft zu haben. Und natürlich ein Schnitt sagt doch immer aus, wenn Vereine über den Schnitt liegen, muss es ja auch Vereine geben, die unter dem Schnitt liegen. Wir sind dann diesen Hinweisen nachgegangen und das Interessante war, dass, um da vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, die erste Reaktion von Sturmseite eine relativ doch erboste war, wie man nur auf sowas kommen könnte und so weiter und so fort, hat sich aber dann schlussendlich schon so herausgestellt, dass die Hinweise, die wir da bekommen haben, doch eine Grundlage gehabt haben. Und es wohl jetzt, um sozusagen das Fazit zu sehen, kein Zufall ist, dass dieser Cluster, dieser große Cluster gerade beim SK Sturm passiert ist. Auch wenn natürlich man dazu sagen muss, auch Geimpfte das Virus tragen können, wissen wir mittlerweile. Aber dass es sich doch so verbreitet hat, liegt also aus meiner Sicht schon daran, dass die Impfquote relativ niedrig war. Und im Zuge der weiteren Telefonate mit dem SK Sturm hat sich dann auch irgendwie Schritt für Schritt diese erboste Stimmung in Richtung, naja, okay, vielleicht ist sie doch nicht so hoch, die Impfquote, und mit Relativierungen und so weiter und so fort. Ja, also so habe ich das empfunden.
Da kann ich nicht mehr viel ergänzen, außer nur ein paar Nähkästchen-Sachen, dass die ersten Versuche irgendwie bei Sturm zu recherchieren dann sogar mit 23 Uhr Rückrufen geendet hat. Da merkt man immer, dass ein Thema dann doch schwerer wiegt, als es zuerst dargestellt wird. Und das mit der Quote und so weiter, es wurde dann immer nur so viel gesagt zuerst, wie notwendig war. Erst wie es nicht mehr anders ging, wurde dann im Endeffekt das so kommuniziert, wie wir es auch heute auf Sendung noch von Walter Wenegger vom Sturmsprecher hören werden. Es war halt auch immer so ein bisschen ein Eiertanz zwischen geimpft und genesen bei den Spielern, weil doch einige schon erkrankt waren. Die haben wir dann einfach immer dazugerechnet zum über dem Bevölkerungsschnitt. Aber dass dann im Endeffekt faktisch geimpfte Spieler wahnsinnig wenige waren im Vergleich zu etwa Rapid oder anderen Bundesliga-Clubs, hat sich dann schon auch herauskristallisiert. Also wie gesagt, das haben sie einfach wenig Leute impfen lassen bei Sturm im Spielerkader. Mhm. Es gab aber, man muss der Fairness halber noch ergänzen, es gab dann wüsteste Gerüchte über, dass es da Verschwörungstheoretiker und Wahnsinnige im Betreuerteam und im Kader gibt. Das hat sich als nicht wahr herausgestellt, weil Betreuer und andere Mitglieder der Roten Gruppe schon überdurchschnittlich geimpft waren, im Betreuerteam sogar alle bis auf einen, der aus medizinischen Gründen nicht darf. Wurde mir erklärt, also da war, das ist wie immer bei so Geschichten, die Gerüchte werden dann genauso irre, wie die eigentliche Geschichte schon ist oft. Mhm.
Gut, und dann wollen wir gleich eingehen auf dein Gespräch mit Walter Wenegger. Du hast mit dem Pressesprecher vom SK Sturm ja ein Gespräch geführt und für uns auch aufgenommen. Wir würden das jetzt ein bisschen im Ping-Pong machen. Würdest du uns darüber berichten und ein bisschen sagen, was du dem Walter gefragt hast? Und wir hören uns dann jeweils die O-Töne vom Walter dazu an. Ist das okay für dich, Jürgen?
Ja, sehr gern. Also der Beginn des Gesprächs drehte sich natürlich um den Gesundheitszustand der erkrankten bzw. positiv getesteten Spieler. Das war die Einstiegsgeschichte zu dem Gespräch.
Ich habe natürlich Rücksprache gehalten mit unserer medizinischen Abteilung und gerade vorhin haben wir nachgefragt, wie es den betroffenen Spielern und Betreuern geht. Wir haben zum Glück bis jetzt nur milde Verläufe. Es gibt zwei bis drei, die auch Fieber haben, aber es geht ihnen den Umständen entsprechend gut und sie sind alle in häuslicher Quarantäne.
In Folge ging es dann darum, dass die Impfquote natürlich bei Sturm offenbar relativ niedrig war und dass sie das aber nach und nach bewahrheitet hat, dass die nicht die höchste in der Liga war und sogar eher sehr, sehr unterdurchschnittlich. Und dass trotzdem der Verein sehr viel Beratung und Aufklärung betrieben hat. Und wir haben den Walter dann gefragt, wie er das sieht, wieso es dazu kam, dass dann doch so wenige Spieler dieses Angebot zur Impfung angenommen haben.
Ich muss zur Impfquote natürlich vorab noch sagen, dass wir in der roten Gruppe, also alle Spieler und Betreuer, deutlich über 80% liegen. Und wenn man nur die Spieler nimmt, dann sind wir auch noch, was geimpft und genesen betrifft, über den Bevölkerungsschnitt in Österreich. Trotzdem würden wir uns natürlich auch als Verein mehr wünschen. Wir haben diesbezüglich auch viel gemacht. Als der Impfplan damals ausgelaufen ist, das heißt, dass die Impfstoffe für die Gesamtbevölkerung freigegeben worden sind, hat es bei uns mehrere Beratungsgespräche von unseren Teamärzten gegeben. Federführend war da der Max Kerl. Mit dem habe ich auch gesprochen, wie diese Beratungsgespräche ausgeschaut haben. Er hat den Spielern erklärt, wie die Impfstoffe wirken, hat ausdrücklich eine Empfehlung ausgesprochen und hat dann auch mehrere Impftermine organisiert, die wir den Spielern und Betreuern angeboten haben. Die waren dann immer jeweils in einer Spielpause, also oft in Länderspielpausen. Da hat es bis jetzt 3 Impftermine gegeben. Und weil du angesprochen hast, was ich glaube, warum sich einige nicht impfen haben lassen, der Max hat es mir so erklärt, dass das hauptsächlich Bedenken waren bezüglich der Ausfallszeit nach Impfreaktionen. Das heißt, dass die auf keinen Fall Trainings fehlen wollten, Spiele fehlen wollten. Und deswegen haben wir es auch in den Länderspielpausen angesetzt. Und das waren so die Hauptgründe. Also es gibt da keine Impfskeptiker bei uns und keine, die sagen, ich lasse mich überhaupt nicht impfen, sondern das war hauptsächlich der Gedanke daran, dass sie weiter ihren Beruf ungestört ausüben können.
Dem Argument, dass eine Impfreaktion einen Ausfall beim Spielbetrieb und beim Training bedeuten kann, kann man schon entgegenhalten, dass die Nachwirkungen einer Erkrankung relativ hoch sein könnten und dem konnte dann der Walter doch auch was abgewinnen.
Das ist ein nachvollziehbares Argument und das haben wir auch dagegen gesetzt und wir haben da auch viele überzeugen können und ich habe jetzt nochmal neue Zahlen von Max bekommen. Ich habe gefragt, wie viele sich jetzt für den Impftermin in dieser Länderspielpause angemeldet hätten und wir hätten ja jetzt am Montag geimpft, leider zu spät, wie wir alle wissen, und da wären wir auf eine Impfquote nur bei den Spielern über 90% gekommen.
Und zu diesen Impfterminen muss man aber schon sagen, dass die im Verlauf dieser Pandemie, wenn man jetzt anschaut, wie lange die schon dauert, doch sehr spät stattgefunden hat, oder?
Das ist so, aber man muss natürlich die persönlichen Entscheidungen von allen Spielern respektieren. Und jetzt hätten sich viele dazu entschieden, natürlich auch wegen der steigenden Zahlen. Das war natürlich auch in Österreich so, dass sie im Sommer weniger Leute impfen haben lassen als jetzt.
Es gibt zu dem Thema dann in weiterer Folge noch eine andere Perspektive, nämlich die wirtschaftliche. Es kann für einen Verein sehr, sehr große Auswirkungen haben, wenn es zu einem Cluster kommt und dementsprechenden Ausfällen von Spielen oder Spielern. Und wir haben dann versucht, darüber zu reden, ob der Verein erwägt hat, auch Druck auszuüben auf jene Spieler, die sich nicht impfen lassen wollten.
Also Druck ist, glaube ich, da nicht der richtige Zugang. Ich glaube, dass Beratung und Empfehlung der Impfung, was bei uns passiert ist, der richtige Weg ist. Natürlich hat es diese Überlegungen gegeben. Die Hauptüberlegungen bei uns waren aber nicht wirtschaftlicher Natur, sondern einfach, dass wir unsere Spieler schützen vor dieser Erkrankung, die ja zweifelsohne schlimm ist. Und was wir jetzt alle leider hautnah mitbekommen haben, die mit der Mannschaft auf Reisen waren. Das war natürlich eine extrem schwierige Situation, vor allem auch psychisch. Wenn du merkst, dass mit jeder Testung wer positiver dazukommt und man fragt sich eigentlich nur, wer ist der Nächste. Aber die Spieler jetzt unter Druck zu setzen, sich impfen zu lassen, das ist für uns nicht der richtige Zugang, sondern wir haben da immer auf Aufklärung gesetzt.
Und abschließend haben wir noch darüber geredet, wie es rund um diesen Flug nach San Sebastian sich verhalten hat, nachdem Gazibegovic schon am Dienstag davor positiv getestet wurde. Ich habe den Walter gefragt, ob es aus seiner Sicht in der Nachbetrachtung sehr sinnvoll war, diesen Flug auf diese Art und Weise noch durchzuführen, wissend, was passiert ist und wissend, dass man da möglicherweise positive Leute an Bord hat, und ob er das in der Nachbetrachtung so sieht, dass das eine gute Idee war.
Also grundsätzlich muss ich mal sagen, dass wir so viel getestet haben, wie, glaube ich, wenige Unternehmen da draußen. Bei uns gibt es 3G am Arbeitsplatz seit einem halben Jahr in Wahrheit. Wir haben sowohl Geimpfte als auch Ungeimpfte jeden Tag getestet, bevor es zum Training oder in der Kabine gegangen ist. Im Zuge dieser Testungen haben wir ca. 10.000 Testkits verbraucht, aber am Mittwoch war eben so eine Routineuntersuchung, Entschuldigung, am Dienstag vor dem Abflug nach San Sebastian, wo der Gazi dann positiv war. Wir haben den sofort isoliert vom Rest der Mannschaft und in häusliche Quarantäne geschickt, haben alle noch einmal doppelt getestet, und ich muss auch sagen, als wir die Reise organisiert haben, war natürlich noch eine andere epidemiologische Lage in Österreich, und da sind wir nicht von solchen Fallzahlen ausgegangen. Das heißt, es ist natürlich ein Learning für die Zukunft, dass wir das anders machen würden, aber ich muss zum Flug schon sagen, dass wir auch da mehr gemacht haben, als der Gesetzgeber vorschreibt. Wenn ich heute in ein Flugzeug steige, dann kann ich das mit einem 3G-Nachweis machen. Das heißt zum Beispiel auch zur Not auch mit einem PCR-Test, der 71 Stunden alt ist. Und wir haben jeden, der diesen Flug bestiegen hat, vor dem Check-in noch einmal Antigen getestet, dass wir schauen können, wie ist die Virenlast in diesem Moment, wo er in den Flug steigt. Und da war jeder, der dieses Flugzeug betreten hat, negativ. Wir haben auf die Schutzmaßnahmen geachtet und mehr gemacht, als uns der Gesetzgeber vorschreibt. Und deswegen würden wir sagen, dass das okay war.
Tja, jede Menge Info, Meinung und Standpunkt ist da in den Statements vom Walter auch drinnen. Das wollen wir jetzt vielleicht mal kurz aufarbeiten, würde ich vorschlagen. Michael, wenn du vielleicht anfangen magst, etwas zu den Statements vom Walter zu sagen, weil du hast gesagt, du hast ja einiges mitgeschrieben, glaube ich.
Ja, also es ist natürlich generell so, dass das Thema Corona den Fußball auch treffen wird, war ja, ich glaube, jetzt in den letzten Wochen abzusehen. Und es hat mich ehrlich gesagt schon ein bisschen gewundert, dass der Profisport generell da oder der Mannschaftssport da noch relativ glimpflich da irgendwie davon gekommen ist, aber es hat in den letzten Wochen schon begonnen. Es gab in Steyr einen Cluster und so weiter, und dann gab es beim LASK ein paar Fälle und es hat sich einfach gehäuft. Insofern kann man sich natürlich kommunikationstechnisch ein bisschen darauf vorbereiten, wenn man das Thema ernst nimmt. Und ich spreche jetzt nicht ab, dass man bei dem SK Sturm das Thema nicht ernst genommen hat, aber möglicherweise hat man es ein bisschen unterschätzt, auch was die ganze Wirkung betrifft. Und wenn ich mir die Aussagen vom Walter jetzt noch mal in Erinnerung rufe, also ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, dass er ja dann argumentiert, dass die Gruppe der Geimpften und Genesenen über dem Schnitt der Österreicher liegt. Wobei ich da jetzt glaube, dass er da ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleicht, weil, also soweit ich es verstanden habe, würde er sagen, dass die Gruppe der Geimpften und Genesenen in Prozenten gesehen dann über dem Impfschnitt der Österreicher liegt. Jürgen, vielleicht korrigierst du mich, wenn ich das falsch verstanden habe.
Er setzt gleich, wie viele immunisierte Spieler in der Mannschaft sind, und erzählt die Genesenen dazu. Äpfel mit Birnen vergleicht er deswegen, weil diese ganze Statistik, die APA für die Bundesliga erhoben hat, wie viele Geimpfte gibt es in den Spielerkadern, nur über faktisch geimpfte Spieler ging. Und er setzt das halt in Bezug mit Genesenen auch, und das macht diese Untersuchung nicht. Und so versucht er halt irgendwie zu kompensieren, dass die Impfquote faktisch tatsächlich sehr niedrig war zum Ausbruchzeitpunkt des Clusters.
Und natürlich sind wir alle, wir Hobby-Virologen geworden in den letzten eineinhalb Jahren. Aber ich habe mich da jetzt auch extra noch einmal für die Sendung auch nochmal vorbereitet, und ob ich das eh auch richtig in Erinnerung habe, dass natürlich es ein Unterschied ist, ob man genesen ist oder geimpft ist. Jetzt, also man sagt, es gibt da verschiedene Studien, aber die gehen alle ungefähr jetzt mittlerweile eher in die gleiche Richtung, dass Geimpfte natürlich besser geschützt sind als Genesene. Also insofern ja, ist natürlich diese Vermengung relativ, ich meine, sinnlos ist sie nicht, aber sie sagt natürlich nicht das Gleiche aus, wie der Jürgen gerade erwähnt hat, dass österreichweit in der Bundesliga 76% geimpft sind. Ja, sind wir mittlerweile durch unsere Recherchen schon in die Richtung gekommen, dass der Sturm Graz deutlich geringer liegt. Das heißt, diese Art der Rechtfertigung ist natürlich, also in der Kommunikation immer ein bisschen schwierig. Krisenkommunikation ist generell ein schwieriges Pflaster. Da kann, glaube ich, der österreichische Fußball generell ein bisschen was dazulernen. Auch wahrscheinlich der SK Sturm in dem Fall. Ich hoffe, dass sie das auch tun. Weil natürlich immer dieser erste Reflex, na, wir nicht und sicher nicht und wir sind empört und dann Schritt für Schritt dann vielleicht doch noch, ja, okay, na, da aber schon und ja, stimmt, das habt ihr jetzt auch, können wir jetzt auch zugeben, mehr oder weniger. Also das ist schon etwas, was man vielleicht als Kommunikationslearning vielleicht für die Zukunft machen kann. Also ja, der SK Sturm hat es offensichtlich da in den letzten Monaten nicht geschafft, die Spieler zu überzeugen oder die Spieler, die halt nicht geimpft waren, zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Und da fällt mir natürlich das nächste Argument ein, das natürlich jetzt argumentiert wird von den Spielern. Naja, wenn ich jetzt geimpft habe, dann falle ich vielleicht 3 Tage aus, weil ich halt Impfreaktionen habe. Es ist natürlich, ja, da muss ich auch sagen, offensichtlich haben das andere Clubs sehr gut argumentieren können, nämlich, so wie das der Jürgen noch angesprochen hat, naja, dann ist ja eine kurzfristige Infektion kann man ja nicht vergleichen mit einer möglichen Corona-Infektion, die dann ja auch ein Long-Covid mit sich ziehen kann, ja, auch wenn das möglicherweise bei Jungen nicht ganz so tragisch ist, aber ja, haben wir alle schon gesehen, ja, also da dieses Risiko abzuwägen wäre schon, also da ist offensichtlich zu wenig passiert. Und da muss man halt schon, also da habe ich auch noch keine Antwort darauf, warum es beim SK Sturm hier einfach nicht so in dem Ausmaß geklappt hat wie bei anderen Vereinen. Ja, also wir kennen natürlich jetzt nicht die Impfquoten der einzelnen Vereine, das wurde ja von der Bundesliga nicht bekannt gegeben. Möglicherweise gibt es noch andere Vereine auch, die unter dem Schnitt sind, aber es wäre schon jeder Club jetzt gut beraten, das wirklich ernst zu nehmen, weil, und da kommen wir vielleicht später noch darauf zurück, das ja massive Auswirkungen haben kann, nicht nur für den einzelnen Sportler an sich, sondern auch für den Club und auch für die gesamte Liga. Jetzt haben wir ein Nachtragsspiel. Wenn jetzt die Länderspielpause nicht gewesen wäre, wer weiß, ob dann die nächste Runde hätte stattfinden können aus Sicht des SK Sturm. Also da kann schon sehr viel durcheinander kommen aus meiner Sicht. Also das ist jetzt so mal die erste Reaktion auf die Aussagen von Walter Wenneker. Ich habe mir noch ein, zwei andere Sachen aufgeschrieben, aber ich will jetzt nicht da auch einen Monolog hören. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zurück.
Ja gut, dann würde ich gern dort ansetzen, wo du gerade eingestiegen warst, nämlich das Thema Corona und Profisport insgesamt, wie das Ganze gemeinsam funktioniert. Und zur Einordnung des Ganzen machen wir vielleicht einmal das große Bild. Seit 2 Jahren knapp kennt man jetzt das Corona-Problem und über seine Auswirkungen auf die Gesundheit weiß man mittlerweile einiges. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft hat man gesehen, die auf die Gesellschaft, die kriegen wir gerade finde ich recht drastisch vorgeführt. Die Auswirkungen auf den Profisport sind da bislang noch weniger beleuchtet, weil der Profisport hat es zwar finanziell auch abbekommen, aber in Summe ist da noch verhältnismäßig wenig passiert, muss man sagen. Sind sicher Sicherheitskonzepte, die da gut funktioniert haben, aber am Ende des Tages ist es so, dass, wenn man ein bisschen dazu recherchiert, kommt man drauf, dass an der Sporthochschule in Köln bereits in einer verhältnismäßig großen Studie mit 2000 Kaderathletinnen und Athleten zu diesem Thema Corona-Infektionen und die Folgen auf die körperliche und sportliche Leistungsfähigkeit geforscht wird. Kann man den Dr. Klaus Rabe, den ärztlichen Direktor der Lungenklinik im schleswig-holsteinischen Großhansdorf, auch googeln, der dazu einige markige Aussagen bereits gemacht hat, wo man schon festlegen kann, dass die Entschuldigung, Auswirkungen von Corona vor allem auf Fußballsportler nicht zu unterschätzen sind und dass da das Thema Langzeitfolgen extrem zu beobachten sein wird. Und das ist, wie du richtig sagst, dann schon ein bisschen seltsam, dass vor allem Profisportler, die in einem Sport tätig sind, der halt extrem viel mit Laufen und mit immer größerer körperlicher Leistungsfähigkeit zu tun hat, dann eigentlich so, je nachdem von welcher Seite man drauf schaut, irgendwie leichtfertig mit ihrem Arbeitsgerät umgehen, weil jeder Profisportler hat halt nur einen dieser Körper und den sollte er halt nicht in jungen Jahren auf lange Zeit ruinieren. Das scheint aber jetzt nicht die gängige Meinung innerhalb der österreichischen Fußballer gewesen zu sein, oder? Ist das eine Fehlinterpretation? Was meinst du, Jürgen?
Das ist sicher nicht die gängige Meinung der Fußballer gewesen, glaube ich, weil sonst hätten sie sich möglicherweise anders verhalten oder zumindest hätte das Thema ein anderes Standing insofern, wie wir jetzt sehen. Aber in Wirklichkeit glaube ich nicht, dass man da so zwingend unterscheiden muss zwischen Profisportlern und Gesellschaft. Es wird überall eine gewisse eine Schwurbler-Thematik geben, es wird überall ein paar Vernünftige geben. Es ist, glaube ich, ein gesellschaftliches Gesamtthema, das Ganze, das den Profisport halt genauso betrifft wie uns alle. Und jeder muss auf seine Art und Weise einen Weg finden, damit umzugehen. Und der ist natürlich nicht immer nur von Vernunft getrieben. Das ist das, was man hauptsächlich feststellen kann, finde ich.
Mhm. Und ja, aber dann muss man schon einmal die Frage stellen, wären da die Vereine stärker gefordert oder ist es okay, sich auf die Position zurückzuziehen? Es gibt eine gesetzliche Lage, es gibt eine Erlasslage und auf die ziehe ich mich als Verein zurück und im Rahmen dessen agiere ich und darüber hinaus sind mir als Verein auch irgendwie die Hände gebunden. Wie siehst du das, Michael?
Ich würde gerne ergänzen, dass wenn du sagst, inwiefern die Vereine die Verantwortung haben, es ist immer das Gleiche. Die übergeordnete Institution, die verantwortlich ist für eine gewisse Gruppe von Menschen, im Großen ist das Regierung und Bevölkerung, im Kleinen ist das Fußballverein und Spieler. Du hast natürlich eine gewisse Pflicht als übergeordnete Institution, insofern Aufklärung und Weg zu bereiten, dass die Leute alles in der Hand haben an Wissen und Fakten, um die Entscheidung zu treffen. Wenn sie sich dann noch immer nicht treffen, bin ich mir dann nicht immer ganz sicher, wem man die Schuld zu geben hat, ob man dann noch immer demjenigen sagen kann, ich hab nicht genug gemacht. Wenn sie dann noch immer 3 oder 5 oder 10 sagen, na danke, ich habe Angst vor der Impfreaktion, ich möchte es trotzdem nicht machen, auch wenn ich sonst alles weiß. Das ist ein relativ schwierig gelagertes Thema. Wenn man es auf die Bundesregierungsebene zum Beispiel jetzt gerade sieht, gibt es natürlich eine Latte an Versagen in diesem ganzen Pandemie-Management. Nichtsdestotrotz gibt es auch eine ganze Latte an Vollkoffern, die wurscht, was die Regierung wahrscheinlich gemacht hätte, trotzdem sich so entscheidet, wie sie sich momentan entscheiden. Also es ist ein schwieriges Thema, einfach aus meiner Sicht.
Michael?
Ja, also es gibt natürlich die gesetzliche Lage und ich meine, wir haben ja das Thema Corona jetzt nicht nur beim SK Sturm gehabt, wir haben es ja zum Beispiel jetzt auch beim ÖFB gehabt, vor ein paar Tagen mit dem Teamarzt, mit dem Herrn Fiedler. Und da hat mir schon noch etwas gezeigt, und zwar die Reaktion von Peter Schöttl auf die Medienberichte war, finde ich, schon sehr vielsagend. Nämlich insofern diese Position, dass man einnimmt, na, ihr habt jetzt Unruhe vorm Länderspiel reingebracht und das ist total unnötig und so weiter und so fort, zeigt ja, dass offensichtlich dieses Bewusstsein noch immer nicht so geschärft ist, wie es aus meiner Sicht sein müsste. Ja, also wenn ein Teamarzt nicht geimpft ist, ja, natürlich ist das seine persönliche Entscheidung, aber es ist ja schon besonders absurd, also vorausgesetzt, er ist nicht geimpft, das ist ja bisher nicht, ich möchte jetzt niemanden das unterstellen, ich kenne den Impfstatus von Herrn Fiedler nicht, aber es ist ja, zumindest wurde es jetzt auch nicht dementiert und wenn man jetzt 1:1 zwischen den Zeilen zusammenliest, dann wird es in eine gewisse Richtung gehen. Aber wenn dem so wäre, dass der Teamarzt nicht geimpft ist, dann muss man schon sagen, okay, das ist ja schon besonders absurd, dass wir jetzt in einer Pandemie leben, wo eigentlich die Wissenschaft einhellig zu 99% Impfung ist unsere Lösung, dass dann ein Arzt nicht geimpft ist. Also diese Reaktion hat mir schon ein bisschen gezeigt, okay, patzt uns nicht an und wir machen eh alles, was gesetzlich vorgesehen ist. Nur wir wissen ja auch mittlerweile, es gibt viele Unternehmen in Österreich, die machen mehr als gesetzlich notwendig ist, weil einfach der Unternehmenschef sagt, ich kann es mir nicht leisten, dass wir einen Cluster aufreißen, wenn ich in einer Lagerhalle, was weiß ich, 50, 60, 70 Mitarbeiter habe, und die sich anstecken, wenn ich da 50% nicht geimpft habe, dann wäre ich ein Problem haben, dann kann ich meinen Betrieb zusperren. Und man musste schon auch umlegen auf Profivereine, ja. Und ja, also ich glaube, dass hier wahrscheinlich man den Verein insofern in die Pflicht nehmen und sagt, okay, es wurde zu wenig getan einfach. Ja? Also man hört zwar von Beratungsgesprächen, da weiß ich jetzt zu wenig, wie die ausgesehen haben, aber vielleicht hat man das einfach ja zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Ja, wir haben eh Beratungsgespräche gemacht, okay, es wollen halt nicht mehr impfen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, natürlich ist eine Fußballmannschaft mehr oder weniger auch ein Querschnitt der österreichischen Gesellschaft. Also wir haben ja mitbekommen in dieser Bundesliga-Aussendung, dass ich glaube jetzt 76% geimpft sind. Das ist schon deutlich höher als jetzt der Schnitt in der österreichischen Bevölkerung ist. Aber trotzdem wird es in jeder Mannschaft Spieler geben, die sagen, Impfung, bin ich vorsichtig, ich warte noch lieber, ich keine Ahnung, oder wird es auch, die Schwurbler-Thematik wird es auch geben. Aber ja, wie gesagt, und da kommt wieder der Verein ins Spiel, hat er alles getan, um da wirklich eine sinnvolle Überzeugungsarbeit zu leisten? Oder war es nur ein, wie soll man sagen, ein bisschen ein Feigenblatt, ja, wir haben eh dreimal informiert und dann hat sich trotzdem niemand impfen lassen. Wir haben es halt hingenommen, mehr oder weniger. So wirkt es ein bisschen. Und jetzt sind es halt dann irgendwie vor 2-3 Wochen draufgekommen, hoppala, die Zahlen steigen ins Unermessliche, also steigen. Und könnte auch uns treffen mit dem Wissen, dass nur X% geimpft sind.
Ich finde in dem ganzen Thema, die Vorbildwirkung wird komplett vernachlässigt bei den Aussagen vom Schöttl zum Beispiel oder auch wie Sturm zunächst kommuniziert hat zu dem Thema. Das ist im Endeffekt so, wir haben alles gemacht und wir haben alles als der Gesetzgeber und bla bla bla. In Wirklichkeit geht es darum, dass du als Verein eine Vorbildwirkung hast und so, was ja in dem Fall Rapid relativ gut versucht zu machen, was die eigene Kurve aber dann wieder konterkariert. Bei denen ist bei Sturm irgendwie umgekehrt. Die Kurve steht dem ganzen 2G-Thema relativ offen und positiv gegenüber und bis auf ein paar Ausreißer versucht mitzuziehen. Der Verein selber war nicht imstande, eine Impfaktion unter dem Label des SK Sturm durchzuführen, obwohl man es intern durchaus angedacht hätte, das zu machen, wurde entschieden, das doch nicht zu machen. Also im Endeffekt, die Vorbildwirkung wird nicht wahrgenommen und es wird bei diesem Thema, wie immer im österreichischen Fußball offenbar, einfach furchtbar schlecht kommuniziert. Wenn ich das dann schon habe, das Problem, muss ich doch zumindest transparent und offen kommunizieren, was jetzt da der Fall ist und was da gerade passiert und was im Endeffekt passieren wird, weil sonst hast du immer diese Thematik offen für Gerüchte und Verschwörungen aller Art, wo dann das Ganze noch viel ärger dargestellt und transportiert wird, als es tatsächlich ist und die Reputation noch mehr kaputt gemacht wird, als sie ohnehin durch sowas schon leidet.
Michael?
Ja, und ich meine, auch wenn ich jetzt 5 € ins Phrasenschwein hauen muss, wenn man sagt, der Fisch fängt am Kopf zu stinken an, ja, also man muss dann schon jetzt im konkreten Fall von der SK Sturm die Führung, also die wirtschaftliche wie auch die sportliche Führung schon in die Pflicht nehmen und das aufarbeiten, ja, warum ist das so gelaufen, ja, hat man wirklich alles getan und nicht nur reflexartig sagen, stimmt alles nicht oder naja, stimmt vielleicht doch ein bisschen, das ist also aus meiner Sicht schon ganz wichtig und das Thema Corona wird uns noch länger begleiten, also das sagen ja mittlerweile alle, das wird nicht verschwinden, wir werden uns halt nur so gut es geht halt dagegen schützen können. Ich hoffe auch, dass der SK Sturm ein warnendes Beispiel für alle anderen Vereine ist, die vielleicht noch nicht so durchgeimpft sind, ja, weil da sind wir wieder bei der Verantwortung, es gibt einerseits die gesellschaftliche Verantwortung, die Clubs auch wahrnehmen, auch wenn es da unterschiedliche Untersuchungen gibt, Studien, wie sehr jetzt irgendwie berühmte Testimonials oder Persönlichkeiten jemanden motivieren zu impfen, aber trotzdem, es geht darum, eine Vorbildfunktion einzunehmen. Und das Zweite ist, wenn wir uns zurückerinnern, der Fußball, die Bundesliga war einer der ersten Sportarten, die wieder ihren Sport ausüben konnten, weil sie eben ein tolles Präventionskonzept gemacht haben. Und bisher sind erst 2 Spiele ausgefallen. Ja, es waren bekannterweise 2 Spiele mit dem SK Sturm. Beim ersten Mal gegen den WRC konnte ja der SK Sturm nichts dafür. Damals gab es aber noch keine Impfung. Und ich meine, da muss man schon auch die Gesamtligasituation sehen und schon auch sagen, liebe Vereine, ich meine, ihr stellt den Spielbetrieb aufs Spiel mit solchen Aktionen, ja. Also das ist schon etwas, was man auch dann dem SK Sturm ins Stammbuch schreiben muss.
Also können wir festhalten, ein bisschen mehr Positionierung zu diesem Thema als Verein hätte vielleicht gar nicht geschadet oder im Gegenteil hätte vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein vielleicht auch im Bereich der Spieler geschaffen. Aber schauen wir uns das Thema gleich nochmal im Detail an. Unser nächster Abschnitt heißt bei mir in meinem Pfeilsturm in der Defensive die Ereignisse seit Yusuf G. Ne? Wir wissen, Yusuf Kasybegovic ist Ende Oktober offiziell erkrankt gemeldet worden, dass er positiv Covid-19 getestet wurde, hat man ein bisschen später erst erfahren. Das war rund ums WRC-Spiel, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Am 3.11. reist der Kader im Mannschaftsflieger und ca. 100 Funktionären, Fans und Medienvertretern nach Biarritz, besteigt dort diverse getrennte Busse in die Unterkünfte. Der Sturmtross residiert 5-sternig im selben Hotel, der Rest etwas bodennäher in anderen Hotels. Am Spieltag in San Sebastian wird dann bekannt, dass auch Kelvin Yeboah, der etatmäßige Zimmerkollege von Kasybegovic, einen positiven Antigentest hingelegt hat und deshalb in spanischer Hotelquarantäne verblieben ist, während die anderen des Kaders, das muss hier auch erwähnt werden, gegen Real Sociedad heldenhaft einen Punkt erkämpft haben. Um das ein bisschen einzuordnen und zu dem Themenkomplex habe ich mich kurz mit einer Epidemiologin unterhalten, weil ich mir gedacht habe, wäre nicht schlecht, wenn wir nicht als Hobby-Virologen und Epidemiologen uns da gegenseitig zustimmen, sondern ich habe versucht, mit jemandem zu sprechen, der sich hauptberuflich mit dem Thema beschäftigt. Dr. Nia Owen arbeitet an der Universität in Basel, kommt ursprünglich, wie der Name schon vermuten lässt, nicht aus der Schweiz, sondern kommt aus Wales. Und ich habe mit ihr ein paar Fragen dazu gestellt und ich würde vorschlagen, das hören wir uns jetzt an, für eine kleine Triggerwarnung für alle da draußen, die nicht so mehrsprachig sind. Die nächsten 7 Minuten sind auf Englisch. Ich würde es nachher dann ein bisschen zusammenfassen. Black FM. Hey Nia.
Hello.
Hey, welcome to the show. Thanks for having time.
Thank you very much. Great. It's a pleasure.
Thank you. Great to have you. Let me start briefly into it. The story you want to talk about and your opinion on that and your statements to that started with the infection of the Sturm Graz player Yusuf Kasybegovic at the end of October. The next one tested positive was his roommate at away matches, Kelvin Yeboah. And by now we have a previously unknown number of players and staff being tested positive. Rumors say 7 to 8 people or something. Some of them with mild symptoms, all in home quarantine, as far as we know. So what I first want to know is, talking about the risk potential, when you have a group of approximately 35 to 40 people, a football team and the training staff around, a group of people in which only about 40 or 50% are vaccinated at the time being now. What I wanted to ask you is, talking about the risk potential of a group of football players and their training staff, let's say approximately 35 to 40 people, spending a lot of time together all week long, and on the weekends they have their matches and they train together. And let's think about the fact that 40 or 50% of this group are vaccinated and the others are not. How likely is that group to become a cluster at this time now in 2021?
Well, I think I would have two main points, three maybe. The first is that it's far away. I think 50% is probably on the optimistic side, I would imagine, from what I've read about Sturm Graz. And that is far away from the 90% that is needed for herd immunity. And herd immunity means that, like, if one of them becomes infected and comes into the club, that it just sort of fizzles out. That there's no ongoing transmission. Mm-hmm. Perhaps one other person might get infected, but there's no cluster. So 50% or mm-hmm. lower is far away from 90. So that would be the first point. The second is that, politicians, at least last year, used to talk about the R number, R rate. Do you remember it?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Yeah. So basically, it's the average number of people that a person infects when they're
Replication factor or something.
The replication factor, I think, is what they were calling it. Yeah. So basically, if it's over one, then it spreads, and that's at the population level,
mm-hmm.
and it's not. It's somewhat useful, but it's COVID is a very variable transmission, And it's sort of it's very much a sort of Pareto principle virus. You know the Pareto principle,
yeah,
where
yeah.
like 80% yep. of, yeah, 80% of the goals are scored by 20% of the strikers or whatever.
Mm-hmm.
And really 80% of, like 20% of cases infect, cause 80% of the transmission.
Mm-hmm.
And most people, most infected people, do not infect anyone at all. So it makes it very difficult to predict what's happening at a population level. It's difficult to know what's happening, like in what part of the world COVID will suddenly flare up in. So it's difficult at a population level, and it's even more difficult at a small group level.
Mm-hmm.
But I would say that at this moment in time,
mm-hmm.
you can either choose to get vaccinated
mm-hmm.
and face the small, tiny risk of side effects from the vaccination, or you can just accept the inevitability of getting infected with COVID at some point in the next months, year, certainly in the next 5 years, you will certainly get infected. So I think those are your choices at the moment. I would say it's difficult to predict whether I would say it's not inevitable that a group of 30, 40 people who hang around together all the time, I would say it's not inevitable that they become a cluster,
mm-hmm.
but it is certainly not surprising.
Okay, certainly not surprising. Okay. And from the epidemiological perspective towards such a group, how risky is that behavior at all? Because having in mind that these people within this group use their body as their working tool, no? Because they are
yeah.
sportsmen, and we know yeah. the effects of long COVID to the body. And as we all know, we all have just one body to work with. No? And if I earn my money with my body, I would be very sensitive to my body. So what do you think? How clever is it being a football player and being not vaccinated? Or do you think it's okay from their perspective, being young guys, being fit guys, being healthy guys?
I'm an epidemiologist. I'm like the most pro-vaccination person you could possibly imagine, but I realize that not everyone thinks like me. Mm-hmm. So in Austria we have about 65% of
at the
population
moment, yeah.
are vaccinated, and it's very much concentrated in older people and in more educated people.
Mm-hmm.
And young men have pretty low vaccination rates. So I think compared to their peers, I would imagine they're not that different.
Mm-hmm.
I mean, I don't know. I don't know what the vaccination rate of Sturm Graz is. Nobody does, it seems. But if it is low, then it is similar to their peers. Of the same age and same social class, I would say. Whether or not it's clever, I mean, of course, it would be, I would love them to get vaccinated.
Mm-hmm.
That would be very nice. If they get COVID, they're going to be sick for a few weeks, right? Like that's, you know, the acute mm-hmm. side. They'll probably miss, I mean, if it's during the season, you miss a few matches, right? Which can be bad for the team. You might have about, people in their 20s generally have about 1% to 2% chance of having symptoms that persist after 3 months,
mm-hmm.
which is not trivial. I mean, it's you know,
mm-hmm.
it's not enormous, but it's not to be ignored, I don't think.
Mm-hmm. Okay, so we keep that in mind, and that brings me to my last point. I want to know your opinion on that. Think about the fact that this group we were talking about was traveling to an away match in San Sebastian. Yeah.
Yeah.
Using a Boeing.
Sounds very nice.
Yeah, it was very nice. Despite the fact that it was real British weather there, but okay.
I suppose I think that's normal.
Yeah, I think. They were using a Boeing, with around about 100 other people. For the record, no one of out of this flight seems to have symptoms. And some of these passengers I do know, and they are meanwhile all PCR tested several times and negative, so nothing happened. What do you think about the risks of such a journey? So putting a team of football players, where I know they had a positive case a few days ago within the team, putting this team into an airplane and putting 100 others also in this plane. What do you think about that journey?
So airplanes have a bad reputation, I suppose, because it feels like you're just in a tin can, exactly, squashed together with 100 other people for hours, which sounds like a super spreading event. But they are actually probably low transmission. It's a low transmission setting.
Okay, why?
Harvard put together a working group on airplanes and COVID. And they actually classify it as a very low risk setting, lower than going grocery shopping.
Okay.
Which sounds surprising, but basically the air exchange in airplanes is very rapid. Like the entire air of an airplane changes every 2 to 3 minutes, and it, which is something that you could never ever hope to replicate in your flat or in your office by opening your windows. You know, like it's just a phenomenal rate of change, and it it comes from above your head, and it gets sucked in below your feet. So air generally doesn't flow past anyone else. And it is filtered, so with HEPA filters. The H and the E stand for highly effective, and they are highly effective.
Okay.
And they remove 99% of particles that are the same size as SARS, as COVID virus. And then that is mixed with fresh air from outside, which I didn't know they could do, but. So the air in an airplane is about 50% fresh air from outside and 50% recycled air. And it is recycled like every 2 to 3 minutes. And then there's the masks, and which are in themselves very effective. I think that they have a secondary benefit in that it's quite difficult to talk to people on an airplane with a mask on because the airplane is quite loud. So yeah, I think it cuts down on conversations as
that,
well.
That depends a little bit on the passengers, but yeah.
Well, no. I mean, I'm sure a football, yes, an aeroplane full of football supporters would certainly be louder than a 6 a.m. business trip flight.
Yeah.
But still, I mean, it does, like, you can't, I mean, it's just difficult to understand what people are saying. No?
Yeah, it is. Yeah, it is kind of it. True. Okay, so.
In conclusion, I would say that it's. I think that the other passengers should feel fine and that their PCR tests are going to remain negative, I would imagine.
I see. Okay. So thank you very much for your time and all the bunch of information we got. We will now put that to the show and try to discuss all the information a bit. Thank you very much for your time again, Nia.
You're very welcome.
Wish you a nice evening, and I hope you can now go back from the garden to your
thank you.
Hopefully cozy and warm
family.
Yeah, living room. Thanks very much, and good evening, and goodbye, Nia.
Thank you. Good evening. Bye bye.
Black FM.
So. Jetzt das Gespräch mit Nia Owen beendet. Kann ich dazu sagen, war etwas komplex. Sie ist netterweise im Garten draußen in der Kälte gestanden. Wir haben das per Handy versucht zu machen. Die Verbindung ist ein paar Mal abgebrochen. War ein bisschen tricky. Aber egal. Ich fasse das alles noch einmal ganz kurz zusammen. Also im Rahmen der ersten Frage hat sich jemand in größeren Gruppen so 35 bis 40 Menschen, wo wir unter der magischen 90% Marke, sprich sie bei der Immunisierung, unter der magischen 90% Marke liegt, wird man keine Herdenimmunität schaffen und eine Infektion in einer Seuchengruppe, die halt dann nur teilgeschützt ist, weil die Impfquote nicht hoch genug ist, wird man Stand heute ganz sicher sich eine Infektion eintreten, und wenn man die nicht sehr, sehr frühzeitig erkennt, dann wird die auch sozusagen überspringen und man bewegt sich in Richtung Cluster, wenn man sich so verhält, wie sich halt Fußball-Profimannschaften und ihre Trainerkader nun mal im Profibetrieb verhalten, also quasi den dreiviertelten Tag irgendwie gemeinsam verbringen und gemeinsam in Kabinen sind, in Besprechungsräumen sind, in Fitnessräumen sind, gemeinsam am Feld trainieren. Also das ist einfach so. Da ist einfach die Chance einer Ansteckung trotzdem sehr, sehr hoch. Dann hat sie das spannende Argument gebracht, dass die Durchimpfungsrate von jungen Männern in Österreich sowieso niedrig ist. Und somit sind junge Fußballer im Peer-to-Peer-Vergleich jetzt keine überraschende Ausnahme. Also dass wir uns jetzt alle wundern, dass die vielleicht teilweise einen schlechten Durchimpfungsgrad haben. Wenn man das einfach weglässt, dass die Fußballer sind, verwundert das niemanden. Also in der Wissenschaft ist man nicht verwundert, dass die schlecht geimpft sind. Wenn man dann natürlich ins Treffen führt, dass das Profisportler sind, dann muss man schon sagen, dass auch die Wissenschaftlerin sagt, das ist dann schon seltsam. Weil momentan entscheidet man sich eben, man lässt sich impfen. Oder man bekommt die Infektion früher oder später. Stand der Wissenschaft heute ist, vielleicht jetzt, vielleicht in ein paar Monaten, vielleicht erst in 3 bis 5 Jahren, aber irgendwann kriegt man diesen Scheißvirus irgendwann einmal. Man wird ihn nicht bekommen. Das geht sich rein rechnerisch bei dieser pandemischen Lage nicht aus. Man wird das irgendwann einmal haben. Und das ist die Entscheidung, von der man steht. Und aus der Perspektive müsste man es wahrscheinlich auch mit Sportlerinnen und Sportlern besprechen. Und letzter Punkt zum Thema Reisetätigkeit im Flugzeug. Wunderschöne Aufklärung von ihr. Also Fliegen ist sicherer als Busfahren. Das gilt nicht nur für die Unfallquote, sondern das gilt auch für die epidemiologische Lage in einem Flugzeug, weil die Luft dort drinnen alle 2-3 Minuten durchgetauscht wird und weil die HEPA-Filter highly effective, wirklich highly effective sind und man quasi mit kaum Luft von wem anderen konfrontiert wird. Dazu kommen dann noch die Masken und die Tatsache, dass man durch die Maske nicht so toll miteinander tratschen kann. Das so kurz zusammengefasst. So, meine Herren, wir haben die Expertin gehört. Gibt es Meinungen dazu?
Ja, ich meine, da wieder auch zurückkommend auf eine Aussage von Walter Wenegger, der gesagt hat, sie sind ja alle in den Flieger gestiegen und haben vorher aber alle Antigen getestet. Und auch da ist halt wieder, ja, sage ich als Hobby-Virologe, wir wissen mittlerweile, dass die Antigentests ja nicht so verlässlich sind und speziell die Antigentests ja nur ganz am Anfang einer Infektion anschlagen, und wenn die schon 2-3 Tage dann vorbei ist, oder also nicht vorbei im Sinne der Infektion vorbei ist, aber nach den ersten 2-3 Tagen ist es dann fortgeschritten ist, genau, danke, dass das dann einfach nicht mehr so anschlägt oder gar nicht mehr anschlägt. Insofern, ja, ist das halt wieder, da komme ich wieder darauf zurück, dass das offensichtlich in dem Verein und möglicherweise halt auch bei anderen Vereinen nicht so im Bewusstsein war, was heißt, okay, wir steigen alle in den Flieger, aber wir sind ja eh alle Antigen getestet, ja, dann müsste eigentlich ja sofort der Teamarzt sagen, ja, aber Burschen, ihr wisst schon, Antigen ist zwar nett, aber wird uns leider da möglicherweise nicht alles rausfiltern, was möglich ist. Ja, ja,
aber da muss man generell, Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche, aber da muss man ja generell die andere Frage stellen, weil Antigentest vor dem Einsteigen noch einmal, nachdem eh schon alle PCR getestet sind, möglicherweise kann man tatsächlich nicht mehr testen, das kann schon sein, aber wir wissen ja mittlerweile auch als pandemiegeprüfte Menschen, dass diese Testerei am Ende des Tages ein bisschen ein hinkender Pferdefuß ist, weil Testen eben Momentaufnahmen sind und du nie Ansteckungszeitpunkt, Ausbruch, Inkubationszeit und so weiter so abschätzen kannst, dass du nur mit Testen auf der sicheren Seite bist. Wenn du dieses Problem mit Gazibegovic hast, aus meiner Sicht, und das ist mein größter Kritikpunkt an Sturm in dem Fall, darfst du nicht in den Flieger steigen. Du musst die Reise halt umorganisieren und anders organisieren und getrennt reisen. Weil so finde ich das schon ein Stück weit verantwortungslos, weil er sagt zwar, wir haben alles eingehalten, was man muss und hin und her, ja, das mag schon sein, aber du weißt, du hast einen erkrankten Spieler, du weißt, du hast alle an Bord, Du machst das trotzdem, nur weil du den Reisezeitpunkt zu einem Zeitpunkt organisiert hast, wo die epidemiologische Lage noch anders war.
Ja, ja, und was ja...
Du musst es halt umorganisieren. Jetzt haben sie den Sonderzug nach Eindhoven haben sie auch abgesagt, jetzt aus dem gleichen Grund, weil sie es jetzt halt natürlich besser wissen. Aber du hättest ja damals schon sagen müssen, so kann ich die Reise nicht antreten, wenn ich das Potenzial habe, einen Corona-Cluster auszulösen. Aber ja, in dem Flugzeug jetzt Gott sei Dank nichts passiert ist mit den anderen Mitreisenden, soweit man bis jetzt weiß, aber trotzdem.
Und ich meine, ich finde es ja besonders absurd, dass generell solche Reisen noch so stattfinden, dass die Mannschaft mit Fans und so weiter zusammen im Flieger sitzt, weil, also ich weiß es ja auch als Journalist, es gibt bei den Vereinen die rote Gruppe und wir Journalisten dürfen ja nicht einmal nach dem Spiel irgendwo gemeinsam im gleichen Raum sein, weil da möglicherweise eine Übertragung stattfinden könnte, auch zu Recht, auch wenn es unsere Arbeit natürlich behindert und mühsamer macht, ja. Aber dass dann trotzdem 300 Leute im Flieger oder 250 Leute im Flieger gemeinsam fliegen können, ja, habe ich nicht verstanden, ja, also auch bei anderen Vereinen nicht, ja, also das konterkariert das ganze Präventionssystem Konzept eigentlich der Bundesliga. Also insofern, ja, ich meine, man wird die Learnings daraus ziehen, ja, also noch dazu, wenn die Lage so bleibt, wie sie ist mit den Zahlen, wird man hoffentlich und noch dazu, wenn man halt in der Europa League dabei ist, dann ist ja zumindest ein bisschen ein Körpergeld da, dann muss man sich das halt leisten, dass der Mannschaftstross, die rote Gruppe, alleine fliegt, ja, ohne Leute, wo man nicht einmal ansatzweise weiß, was die in den letzten Tagen getan haben. Und wie gesagt, ein Test ist ja immer nur ein Blick in die Vergangenheit. Und wir wissen ganz genau, dass ein Test jetzt gemacht, 5 Minuten später kann ich infektiös sein, weil es halt, irgendwann ist man halt infektiös und das, ja, dass dann bei 250 Leuten bei der Inzidenz dann jemand im Flieger sitzt, der positiv ist, würde mich jetzt nicht wundern, wobei wir jetzt nicht genau wissen, wie die Infektionsketten schlussendlich waren. Also es ist ja schon vorher das Virus eingeschleppt worden. Ob es jetzt zusätzlich auch noch über den Flieger auch noch einmal passiert ist, wissen wir natürlich nicht. Aber man muss natürlich da das Risiko minimieren in Zukunft. Ja,
ganz klar. Dazu sagt Sturm halt, dass sie in dieser Gruppenintensität mit so einer Auswärtsreise, wie die Gruppe der Mannschaft oder der roten Gruppe da beisammen ist, dass es quasi nicht zu verhindern ist, dass du einen Cluster hast, wenn du dort vor Ort noch einen positiven Spieler hast mit Ebola. Nur ein Punkt zum Flug und zur Organisation. Man muss zu einer kleinen Sturmverteidigung sagen, dass es nach dem Monaco-Flug große Kritik am Verein gab, dass man nicht gemeinsam geflogen ist. Und der Verein unter anderem auch deshalb den San Sebastian-Flug als gemeinsamen Flug organisiert hat. Nichtsdestotrotz hätten sie dann das wieder ändern müssen, aus meiner Sicht. Aber es wurde sehr gemeckert,
und da vielleicht
auch von Journalisten, dass nicht gemeinsam geflogen wird. Deswegen haben
ganz
sie
kurz das Spiel so gemacht. Ja, vielleicht verteidigend. Natürlich sind das alles Learnings, die halt jetzt gerade passieren, wo man jetzt nicht unbedingt schon per se sagen kann, um Gottes Willen, wie kann man als SK Sturm da gemeinsam fliegen, ja, und so weiter und so fort. Also das sind schon etwas, wo natürlich ein bisschen die Ereignisse dich dann selbst überholen, ja. Also das Grundproblem bleibt halt einfach aus meiner Sicht, dass die Impfquote so ist, wie sie ist, ja. Das ist das Grundproblem, dass dann gewisse Faktoren das noch einmal vielleicht befeuern können, wie eben der gemeinsame Flug. Okay, da wird man, gehe ich davon aus, jetzt die Learnings daraus ziehen, aber das Grundproblem bleibt und ist die niedrige Impfung.
Zum Thema Flug möchte ich noch was sagen, der ich ja mit in diesem Flugzeug war. Also grundsätzlich war 3G-Nachweis sowieso gefordert, also ohne den wäre eh nichts gegangen. Punkt 1. Punkt 2, Abflug in Graz-Thalerhof wurden alle Antigen getestet. Man muss dazu sagen, das war Selbsttest, aber immerhin ein Antigentest. Der wurde durchgeführt. Wie gesagt, von der Nia Owen haben wir gelernt, das Flugzeug per se ist wesentlich sicherer als der Bus durch den wahnsinnigen Luftaustausch. Also würde sie meinen, dass in einem Bus gemeinsam sitzen wesentlich dramatischer ist, als in einem Flieger gemeinsam sitzen. Also ist der Flug wahrscheinlich das geringere Problem. Dass die Mannschaft sich was eintritt, wenn ich einen positiven Fall habe, wenn sie dann in Bussen sitzt und so, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich nicht gerade klein, ne? Und das führt uns vielleicht gleich direkt sozusagen zum nächsten Punkt, den ich ein bisschen übertitelt habe mit Scherbenhaufen oder wie geht's jetzt weiter. Stand unserer Aufnahme wird so im Flurfunk, ne, von 7 bis 8 Fällen mit milden Symptomen gesprochen. Im Zweifel sind es vielleicht sogar eher mehr als weniger, das wissen wir heute nicht. Das war egal, was man so hört und lesen kann, bedeuten milde Symptome auch bei Sportlern eine deutlich verzögerte Genesung. Ne? Also die, die ganz schnell zurück sind, sind im Regelfall die, das weiß man aus Deutschland, die gar keine Symptome hatten. Das heißt, für den SK Sturm mit der sportlich besten Elf ist wahrscheinlich jetzt längerfristig, trotz Länderspielpause, nicht unbedingt zu rechnen. Zur kleinen Erinnerung habe ich das Restprogramm des dezimierten SK Sturm im Jahr 2021 mir schnell herausgeschrieben. Am 21.11. Heimspiel gegen den LASK. Am 25.11. Auswärtsspiel gegen PSV Eindhoven. Am 28.11. ein Auswärtsspiel gegen die Austria aus Wien. Am 1.12. ein Auswärtsspiel gegen Altach, das ist das Nachtragsspiel. Am 4.12. ein Heimspiel gegen die Admira. Am 9.12. das Europa League Heimspiel, das Finale gegen den AS Monaco. Und am 12.12. das Auswärtsspiel gegen die Austria aus Klagenfurt. Jetzt lasst mir mal ein wirkliches Worst-Case-Szenario zeichnen. Man macht in der Europa League jetzt keinen Punkt mehr. Das wäre schade, aber irgendwie wurscht. In der Liga muss man, weil das mit der Genesung nicht so gut funktioniert, den Kader mit Sturm 2 Jungs auffüllen und verliert dadurch die kommenden Spiele und somit 15 Punkte auf den führenden Salzburg. Wenn man parallel dazu, ich gebe schon zu, das ist jetzt sehr fatalistisch, den Punkteschnitt aller anderen Vereine gleich lässt, dann steht der SK Sturm am 13.12., das ist der Beginn der Winterpause, auf Platz 6 der Tabelle. Dann zwar bemerkenswerterweise immer noch einen Punkt vor Rapid und der Austria, aber eben hinter Hartberg, Ried, Klagenfurt, Wolfsberg und Fuschl am See. Was sagen wir zu dem Szenario? Außer, dass es vielleicht nicht wahnsinnig wahrscheinlich ist?
Ich möchte insofern einen Vergleich einbringen, weil ich habe mir vorgestern die Pressekonferenz mit dem Christoph Baumgartner angehört, der gerade beim ÖFB-Team hockt und der ja auch mit dem Coronavirus zu tun hatte im Oktober. Und interessant war, was er nämlich erzählt hat. Er hat gesagt, also er hat eigentlich de facto keine Symptome gehabt, also er war auch geimpft, hat es halt trotzdem bekommen, de facto keine Symptome gehabt und musste halt trotzdem er konnte sich dann, glaube ich, freitesten, 8 Tage oder sowas, glaube ich, musste er weg sein von der Mannschaft. Und er hat gesagt, natürlich ist das etwas, etwas macht mit dem Körper. Wenn man 8 Tage nicht trainiert, hat man einfach einen Trainingsrückstand. Das ist einmal der erste Punkt. Nichtsdestotrotz hat er dann zumindest im Spiel, also das Spiel gegen die Bayern hat er aussetzen müssen, das war am 23. Oktober. Und am 29. Oktober konnte er gegen Hertha schon wieder spielen, wenn noch nur 13 Minuten. Und dann im Spiel drauf gegen Bochum konnte er 60 Minuten spielen. Ich habe mir das jetzt gerade angeschaut. Davor hat er eigentlich immer höhere Einsatzzeiten gehabt. Also man muss schon damit rechnen, dass natürlich die Spieler, also der Fall Baumgartner ist der Optimalfall, gar keine Symptome. Er hat zu Hause auch in der Wohnung trainiert, ist mit dem Radl gefahren und so weiter, aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem normalen Training. Musste den Trainingsrückstand aufholen und wurde dann natürlich im nächsten Spiel nur ganz wenig eingesetzt und im Spiel darauf zumindest schon 60 Minuten. Aber offensichtlich dann auch früher ausgetauscht, ob das taktisch war, da wegen konditionellen Sachen, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist der Optimalfall. Das heißt, so wie du sagst, natürlich muss man damit rechnen, dass zumindest für das Spiel gegen den LASK die Spieler, die gar keine Symptome haben, möglicherweise schon wieder im Kader zur Verfügung stehen. Ob sie jedoch da auch schon wieder voll einsatzfähig sind, ja, wird man sehen, aber es wird natürlich eine Auswirkung haben. Die Spieler, die Symptome jetzt gezeigt haben, wenn ich da jetzt richtig im Kopf habe, sind das laut Sturm 3, 4 oder 2, 3, 4, irgendwie so herum. Da muss man natürlich schon damit rechnen, dass die auch zumindest, also jetzt wenn wir die Europa League ausblenden, auch am 28. November noch nicht einsatzfähig sind. Ja? Also da muss man dann schon aus meiner Sicht damit rechnen, dass 2 Meisterschaftsspiele mal auf jeden Fall einige Spieler da noch ausfallen werden.
Und wenn man Franks Worst-Case-Szenario auch nur annähernd versucht sich zu visualisieren, man hätte sich dann eine im Prinzip perfect season bis jetzt aus der Sicht des SK Sturm, was man bis jetzt gemacht hat, wie man sich sportlich aufgestellt hat, trotz einem gewissen Einbruch, der wahrscheinlich auch zu erwarten war auf die Art und Weise, den man sportlich hingelegt hat in den letzten Wochen, der möglicherweise mit dem Comeback in der Europa League, mit diesem einen Punkt, der natürlich sehr heroisch gefeiert wurde, hätte man schon in der Meisterschaft auch wieder einen Trendumkehr irgendwie hinkriegen können. Durch das ist das jetzt alles ein Stück weit unwahrscheinlicher geworden, weil du hast eben die Unbekannte, fallen mir wichtige Leute aus, weil sie noch Nachwirkungen haben. Ist es psychisch irgendwie für die Mannschaft so, dass sie das 1:1 wegstecken? Weißt du ja auch nicht genau. Ist ja eine Ausnahmesituation für alle gerade, eine Woche kein Training. Kann sein, dass der Faden reißt und dass das nicht auf die Art und Weise weitergeht, wie der Flow bis jetzt war. Also du kannst im Endeffekt mit dieser Sache und mit dieser Impfquote und mit diesem Thema, das du dadurch aufreißt, ein Riesenthema machen, wo du die ganze Saison kaputt machen kannst damit. Und das wäre schon fatal, weil du im Endeffekt die sportliche Leitung, wie das alles neu aufgestellt wurde, wie die letzten 2 Jahre gearbeitet wurde, kannst du mit so einem Scheiß, Entschuldigung, kaputt machen. Und das wäre natürlich eine Katastrophe aus sportlicher Sicht für den Verein und absolut unverständlich leider.
Ja, das ist vielleicht genau diese Szenarienzeichnerei, die man eventuell auch verwenden hätte können, um manche Spieler noch zu überzeugen. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, dass vor diesem ganzen Geschehnissen wir eigentlich alle davon ausgegangen sind, dass Sturm als Zweiter oder Dritter wahrscheinlich den Grunddurchgang beendet, ne? Und somit in der Meistergruppe spielt und dort oben die Bullen vielleicht ein bisschen ärgert oder auch nicht, das ist ja ein bisschen wurscht, ne? Aber auf jeden Fall sozusagen wieder potenziell um vielleicht europäische Plätze mitspielt. Und im Worst Case verpasst du jetzt vielleicht deshalb den depperten Strich, ne? Und spielst im Touring Loser Playoff unten, um eine potenzielle Chance in der Conference League spielen zu können. Also wenn man das dann sozusagen einander gegenüberhält und wie wir auch vom Verein gelernt haben, wie wichtig es ihnen diese Saison war, auf jeden Fall in die Europa League zu kommen und eher nicht in der Conference League zu spielen, da muss man schon ganz ehrlich sagen, wenn man das miteinander vergleicht, bleibt ein trauriges Bild über und das wurde sozusagen alles entweder ausgeblendet oder billigend in Kauf genommen. Auf jeden Fall aus beiden Perspektiven kann man sich des Gefühls nicht erwehren, dass da mit einer potenziellen großen sportlichen Chance leichtfertig umgegangen worden ist, oder? Täuscht es?
Ja, aber ich habe ja gerade versucht zu sagen, du merkst es ja an den Reaktionen jetzt, wenn man da irgendwie versucht, mit Leuten zu reden, jetzt rund um dieses Ding. Es wurde eigentlich, was bei Sturm jetzt seit der neuen Führung nie der Fall war, immer auf den Pressesprecher verwiesen. Also selbst der sportliche Sportdirektor und auch sonst wollte niemand drüber reden. Also in Wirklichkeit merkt man leider, das, was man immer bemerkt, sobald einmal die Kacke am Dampfen ist, machen alle den Igel in der österreichischen Kommunikationswelt im Sport. Und das ist jetzt leider bei Sturm auch so. Also man sieht, sie merken, dass da was passiert ist. Sonst wäre das anders.
Ja, also das will ich auch gern unterstreichen, was du gerade gesagt hast, Jürgen, dass man sieht ja leider auch in der Politik gerade in wichtigen Sendungen, wenn dann plötzlich irgendwer vorgeschickt wird, der sich dann vom armen Wolf grillen lassen muss, obwohl er natürlich eine gewisse Verantwortung trägt, aber da reden wir dann, dass ein Gesundheitslandesrat vorgeschickt wird und nicht der Landeshauptmann dazu Stellung nimmt und so ist es halt auch ein bisschen beim SK Sturm jetzt, ja. Ich meine, klar ist der Mediensprecher dazu da, um mit Medien zu sprechen, aber ich sehe ihn weniger da, um quasi Interviews zu geben, wie jetzt die Situation ist, sondern also ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, das habt ihr sicher besser im Blick, aber gibt schon irgendwo ganz klare öffentliche Statements von Teppich oder von Schicker dazu, könnte auch der Trainer das Wort ergreifen und sagen, ja, wir müssen uns dann der eigenen Nase nehmen und wir müssen da was tun. Also das vermisse ich schon und das lässt mich ein bisschen, wie soll man sagen, ratlos zurück, warum das nicht schon längst, also wann, wenn nicht jetzt, ja, also da müssten schon längst auch durchaus rauf bis zum Präsidenten, ja, da ganz klare Worte fallen und ich weiß nicht,
ich habe das wollte ich gerade sagen, in Wirklichkeit beim Interview mit dem Jauch unlängst, auf 90 Minuten hat er explizit wissen lassen, da war noch alles eitel Wonne, da war von der heutigen Situation keine Rede, dass er jetzt die Situation genießt, dass er nicht mehr einschreiten muss, weil es Krise gibt und irgendwie den anderen den Rücken frei halten muss und als Präsident so quasi die erste Front bildet, um alles abzufangen. Genau jetzt wäre er aber eigentlich gefragt, oder, bei dem Thema. Jetzt müsste er sich hinstellen und sagen, so schaut's bei uns aus, das ist das Thema, wir müssen jetzt irgendwie damit umgehen und er müsste eigentlich den Lead übernehmen jetzt in der Kommunikation und nicht überall den Walter Wenegger reden lassen, der vorher dann immer natürlich einholt, was er dort sagen darf, aber im Endeffekt ist das kein Statement vom Verein aus kommunikativer Perspektive, dass kein Verantwortungsträger sich überhaupt je geäußert hat und das Thema schon eine Woche quasi unterwegs ist. Und ja, mir ist kein Statement bekannt von irgendeinem der genannten.
Ja, es gab die Statements bei der Abreise in Altach, dass jetzt alle sozusagen in Heimquarantäne gehen, und dann gab es noch das Statement, dass 7 Tage kein Training stattfindet, und ab diesen Statements der sportlichen Leitung ist nicht mehr sehr viel aufgetaucht. Dann hat man hauptsächlich Statements der Pressestelle gefunden oder gesehen, beziehungsweise allgemeine Aussagen, die teilweise über Social Media gekommen sind. Ne? Michael, ja. Du wolltest noch was sagen.
Genau, also auch um das Thema noch mal abzuschließen. Also ich bin ja schon ein Fan davon, dass sich Präsidenten ganz generell jetzt nicht zu jeder tagespolitischen Fußballgeschichte sich da zu Wort melden.
Das sind wir alle, ja.
Ja, aber gerade hier, also echt, ist es höchst an der Zeit, und es ist jetzt auch noch nicht zu spät. Ja, man kann ja jetzt wirklich sagen, okay, wir haben jetzt 3 milde Symptomfälle gehabt, der Rest ist symptomlos. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen, aber jetzt gilt's echt, da hier die nächsten Schritte zu machen. Ja, und das ist dieser sanfte Druck, den man ja auch den Spielern gegenüber vermitteln kann. Und wenn ich die Worte von Walter ja richtig in Erinnerung habe, wären ja jetzt über diesen Impftermin ja dann insgesamt 90% geimpft gewesen. Jetzt mittlerweile sind sie halt dann genesen. Aber auch da muss man insofern dranbleiben, weil die Genesenen werden irgendwann auch wieder sich impfen lassen müssen. Ja? Also also es müsste jetzt wirklich irgendwann in den nächsten Tagen einmal von ganz oben kommen, okay, wir das war ein Fehler, wir arbeiten das auf, und wir müssen da dranbleiben, Verantwortung uns gegenüber, den Fans gegenüber, dem Verein gegenüber und auch der ganzen Liga gegenüber.
Mhm. Ein schönes inhaltliches Schlusswort, Jürgen, oder?
Können ja, so, nichts hinzuzufügen.
Können wir so stehen lassen. Das würde uns an dieser Stelle, trotzdem das jetzt ein etwas schwerer inhaltlicher Block war, zu einem kurzen Abschlussspiel bringen, damit wir das Ganze vielleicht noch ein bisschen auflockern können. Wir würden vollenden spielen, meine Herren. Das bedeutet, ich lese euch einen Anfang eines Satzes vor und ihr stellt ihn bitte fertig. Die Sätze sind nicht besonders schwer. Wir hatten gerade genug schwere Themen. Ich würde mit unserem Gast Michael anfangen. Lieber Michael, bitte vollende folgenden Satz. Der SK Sturm wird bis zur Winterpause
sich genügend Zeit nehmen müssen, um sich zu konsolidieren, und alle Kräfte bündeln müssen, um, so wie du auch schon vorher angesprochen hast, die Rückrunde so abzuschließen, dass man zumindest solide unter den ersten 6 bleiben wird.
Jürgen, meinen dritten Stich
bekomme ich im Jänner voraussichtlich.
Okay, Michael, der SK Sturm wird nach der Winterpause?
Ja, insofern wahrscheinlich eine interessante Zeit haben, weil dieses Hoch, das der SK Sturm jetzt im Herbst gehabt hat, wird natürlich den anderen Vereinen auch nicht verborgen geblieben sein. Und das wird so wahrscheinlich die wirkliche Prüfung werden, um zu schauen, ob das jetzt ein bisschen mehr dem vielleicht Überraschungseffekt geschuldet war und vielleicht ein bisschen auch ein glücklich Spielverlauf und so weiter und so fort. Und eher die Prüfung werden, ist der dritte Platz, den man derzeit hat, auch der, den man verdient hat.
Jürgen, kleiner Themenwechsel. Es ist schade, dass Rapid Didi Kühbauer beurlaubt hat, weil?
Ja, weil die Konkurrenz jetzt aus Wien wieder ein bisschen größer werden wird wahrscheinlich.
Michael, selbes Thema. Neuer Rapid-Trainer wird?
das ist eine sehr gute Frage, die ich heute nicht beantworten kann und auch noch wirklich keinen wirklichen Plan habe, in welche Richtung sie gehen werden. Sie sind getrieben zwischen dem Feindbild Red Bull, böse Red Bull, macht alles kaputt. Auf der anderen Seite, wir leben von Tradition, was jetzt irgendwie auch nicht so funktioniert hat. Bin gespannt, welche Strömungen sich da in den nächsten Tagen durchsetzen werden.
Okay, Jürgen, nach dem Go Live dieser Sendung kommt die erste WhatsApp-Nachricht von?
Meiner Schwester.
Das wäre die harmlose Variante, vermute ich mal.
Okay, ich glaube, die anderen WhatsApp kommen dann nach dem 12-Meter, der auf die Sendung aufbaut.
Aha, okay, gut. Ja, passt, der Redaktionsplan von 90 Minuten fühlt sich auch schon wieder. Michael, meine nächste Skitour führt mich?
Ja, meine nächste Skitour wird mich hoffentlich irgendwo in der Nähe von Wien führen, sobald da irgendwo genügend Schnee auf den Hausbergen rund um Wien liegen wird, werde ich mich ins Auto setzen und dorthin fahren, Unterberg vielleicht, vielleicht Wechselgegend, ja, gibt's einige Optionen.
Hast du kein Klimaticket?
Ich habe kein Klimaticket.
Kauf dir eins, kann man mit dem Zug hinfahren.
Ja, Unterberg.
Man merkt, der Jürgen ist kein Skitourengeher, aber macht es.
Okay. Keineswegs.
Gut, Jürgen, die letzte Frage. Für die nächste Black FM-Sendung wünsche ich mir?
Ein bisschen mehr lustiges Thema wieder. Wir wissen ja auch, dass das so sein wird.
Okay, jetzt hätte jetzt eine sehr richtige Antwort gegeben und die wäre gewesen die Rückkehr von Michael Belitz. Aber gut.
Da ich weiß, dass das nicht sein wird, kann ich mir das für die nächste Sendung nicht wünschen.
Ja, wünschen kann man es schon. Okay, zum Ende ein herzliches Dank an die Jungs von So Stegisch, die auch diesmal für die reibungslose und flotte Produktion dieser Sendung sorgen werden. Kleiner Augenzwinkerer. Vielen Dank an dieser Stelle. Und auch gleich ein herzliches Danke an dich, lieber Michael Fierler, fürs Zeitnehmen. Ich finde, das war ein vielversprechendes Debüt hier bei Black FM. Dankeschön.
Ja, ich danke auch für die Einladung und ja, bin schon auf die Reaktionen gespannt und freue mich auf die Einladung in Folge 90.
Okay, danke, wir schreiben uns das auf. Auch euch da draußen ein herzliches Danke fürs Zuhören. Wir möchten euch weiters noch ganz herzlich einladen. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Postet eure Kommentare auf blackfm.at oder auf unserer Facebook-Seite oder auf Instagram. Ihr braucht uns nicht auf TikTok suchen, da sind wir nicht. Black FM ist ein unabhängiges Fanprojekt und seit seiner Gründung Werbe-, Sponsoren- und Paywall-frei. Und das soll auch künftig so bleiben. Mit euren Kommentaren und Bewertungen könnt ihr uns da ein bisschen unterstützen. Und wenn ihr uns wirklich gern habt, dann hinterlasst positive Bewertungen in den Podcast-Apps eurer Wahl. Idealerweise Apple Podcasts und wenn, dann bitte 5 Sterne. Gell? Erzählt allen, dass es uns gibt und macht auch Vorschläge, mit wem oder worüber wir in nächster Zeit diskutieren sollen. Wir hoffen jetzt alle inständig, dass die bislang Infizierten und Erkrankten beim SK Sturm schnell wieder fit werden, dass es keine weiteren Fälle mehr geben wird und dass möglichst bald eine echte, sportlich optimale Sturmelf am Platz stehen kann. Bis dahin wünschen wir allen Betroffenen gute Besserung, starke Nerven und euch da draußen, je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend, aber auf alle Fälle bis bald bei Black FM.
Black FM.